Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch 2 Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Ernährung. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Wie lebt man mit Demenz? Ist jetzt alles anders? In ihrem Film für Angehörige von Menschen mit Demenz beschäftigt sich Sophie Rosentreter mit genau diesen Fragen. Die Autorin spricht mit Expertinnen und Experten über Hürden, Perspektiven und Ideen für ein Leben mit demenzieller Veränderung. In 7 Kapiteln widmet sie sich Themen wie Kommunikation, Ernährung, Spiritualität und vielem mehr. Auch Betroffene berichten über ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen. Alles anders, wie Leben mit Demenz, ist ein Film für Freunde, Lebenspartner oder die Kinder von Menschen mit Demenz. Er klärt auf, schenkt Hoffnung und kann auch den Pflegealltag bereichern. Erfahren Sie mehr unter www.medhoch2-verlag.de/alles-anders.
Essen und Trinken gehören zu den Dingen, die das Leben lebenswert machen. Bei Menschen mit Demenz kommt es manchmal zu Problemen bei der Ernährung. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Uns unterstützt ein echter Fernsehkoch, der gemeinsam mit einer Demenzexpertin ein wirklich tolles, fundiertes Rezeptbuch für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen gemacht hat. Es braucht keine Demenzdiagnose. Schon durch das Älterwerden verändert sich einiges im Hinblick auf die Ernährung. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
Das ist bei jedem so, weil wir bewegen uns nicht mehr so viel. Die Herausforderungen sind nicht mehr, also auch für unseren Geist, für unser Gehirn. Unser Gehirn braucht 20% des Energiebedarfs. Und wenn wir nicht mehr im Beruf stehen, wenn wir nicht mehr große Aufgaben haben, nimmt auch da der Bedarf ab. Wir wachsen nicht mehr. Das sind alles Dinge, wo wir im Alter weniger Kalorien oder weniger brauchen. Und der Körper stellt sich ein, also es stellt sich schnell ein Gefühl ein von, es reicht. Warum verändert sich das Essverhalten? Alles in unserem Körper hängt mit Hormonen und chemischen Substanzen ab. Wie genau, wissen wir nicht. Aber es gibt Signale im Körper. Es gibt auch Signale von jetzt aber Hunger. Oder wenn wir was sehen, was uns anmacht, das Signal von Appetit möchte ich haben. Alleine wenn ich jetzt dran denke, an ein leckeres Essen, dann beginnt der Speichelfluss. Und das ist im Alter, nimmt das alles ab. Und wir sind ja sehr sinnliche Wesen. Und wir essen ja auch mit den Augen. Und wenn wir jetzt vorstellen, dass wir älter werden, kommt hinzu, dass unsere Sinne auch eher nachlassen. Der Appetit kommt zum Beispiel auch beim Kochen. Appetit kommt, wenn ich rieche. Wenn ich ein Essen sehe, was auf dem Teller schön hergerichtet ist, bunt ist, dann macht es mir Appetit. Wenn ich was probiere und merke, das schmeckt mir aber gut, dann kommt der Appetit auch. Und dann habe ich auch Lust zu essen. Und ich glaube, die Erfahrung kennt auch jeder. In Gemeinschaft schmeckt es noch mal besser. Also wenn wir in einer Gruppe sind und wir anregende Gespräche haben, wenn wir essen, dann schmeckt es gleich noch viel mehr. Im Alter nimmt es alles ab. Vielfach sind auch Menschen alleine oder essen alleine. Das ist schon etwas, was den Appetit reduziert. Im Alter kommt hinzu, es wird nicht mehr so viel gekocht. Das heißt, der Geruch ist auch nicht mehr so da. Der Geruchssinn.
Es kommt ja im Rahmen der Demenzerkrankungen auch dazu, dass sich natürlich das Kurzzeitgedächtnis verändert und auch die Persönlichkeit, aber es verändert sich ja auch noch mehr. Es verändert sich auch meine Geschmacks- und meine Geruchswahrnehmung und auch das Gefühl, bin ich gesättigt oder bin ich nicht gesättigt? Möchte ich was essen oder nicht? Wie ist mein Hungergefühl? Nehme ich mein Hungergefühl wahr? Also auch da wieder die Wahrnehmung, die ich anders verarbeite und die ich anders interpretiere. Und darum kann es gerade am Anfang dazu kommen, dass ich dieses Hungergefühl gar nicht so spüre oder es mir gar nicht so bewusst ist, habe ich jetzt gegessen.
Das ist Marion Langhorst. Sie arbeitet am Alzheimer-Telefon der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Kurz bevor wir unser Interview führten, sprach Frau Langhorst mit einer Angehörigen, die mit einer Frage zur Ernährung anrief. Sie ist also voll im Thema. Eine Demenz beeinflusst Essen und Trinken auf vielerlei Weise. Oftmals fällt die Tagesgestaltung und Strukturierung schwer und das hat Auswirkungen auf die Ernährung.
Habe ich das schon gemacht oder mache ich das jetzt? Und in diesem Rahmen fällt dann oft das Essen einfach weg. Teilweise, weil ich denke, ich habe schon gegessen oder nee, alleine essen möchte ich nicht, macht mir keinen Spaß, es ist mir nicht mehr so wichtig. Und auch wieder gekoppelt mit dem Zeitgefühl. Also es spielen da ganz viele Faktoren eine Rolle. Wenn ich dann zum Beispiel als Alleinlebender, was hier auch vorkommen kann, viel Zeit dann nur noch so vor dem Fernseher verbringe oder hin und her gehe und Sachen von A nach B räume und versuche zu sortieren, merke ich nicht, wie die Zeit vergeht. Und ich merke auch nicht mehr das Gefühl, oh jetzt könnte ich aber mal was trinken, oh, jetzt habe ich aber Durst oder jetzt habe ich Hunger. Das geht eben damit auch verloren. Also dieses Hungergefühl und dieses Durstgefühl wird wirklich reduziert.
Auffällig ist, dass sich die Präferenzen verändern. Helga Schneider-Schelte.
Wir können nicht mehr so gut unterscheiden, so salzig und auch scharf, sondern der Geschmacksnerv bildet sich eher aus, dass Süßes eher auf Wohlgefallen stößt. Menschen mit Demenz, wenn man ihnen was Süßes anbietet, hat man eher eine Chance, dass die Person das auch isst.
Ein Dilemma, gerade für Angehörige von Menschen mit Demenz. Sie wollen natürlich die beste Ernährung anbieten, gesunde Kost. Und dazu gehören nun einmal nicht Schokolade und Torte. Frau Langhorst kennt diese Problematik vom Alzheimer-Telefon.
Es ist wünschenswert, sich ausgewogen zu ernähren. Und ich kann auch alle Angehörigen gut verstehen, die sich das wünschen und die auch denken, Mensch, gerade die Vitamine sind wichtig, weil sie ja dazu beitragen, dass es noch die Informationsübertragung im Gehirn auch noch mal besser stattfindet etc. Alles, was dem Herzen gut tut, tut auch dem Kopf gut, sagen, ist auch so ein Ausspruch, der immer gerne genommen wird. Es ist ja nicht nur ein Dilemma, dass er nur Süßes isst, sondern es hat ja auch oft dann noch den Nachteil, dass es zu einer Obstipation, also zur Verstopfung führen kann. Vielleicht kann man auch versuchen, da zum Beispiel zu sagen, wir essen jetzt erstmal Obst und danach gibt's dann auch ein Stück Schokolade. Also wirklich so zu locken. Oder wir essen hier unser Mittag und danach zum Nachtisch gibt's Grießbrei. Na, musst du dir noch ein bisschen Platz im Magen aufbewahren und danach gibt es dann den Grießbrei. Auch das kann man versuchen natürlich, ja.
Hier möchte ich Ihnen gerne Wolfgang Link vorstellen. Den Hörerinnen und Hörern, mindestens in Bayern, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit bekannt sein. Er ist nämlich Fernsehkoch im Bayerischen Rundfunk. Genauer in der werktäglichen Nachmittagssendung Wir in Bayern. Und er hat ziemlich viele Rezeptbücher herausgebracht. Eines davon ist 2023 erschienen und heißt Wohlfühlküche bei Demenz. Seine Co-Autorin ist die Demenzexpertin Dr. Sarah Straub, die viel Grundlegendes und Theorie rund um das Thema Demenz beigesteuert hat und das auch noch gut lesbar. Außerdem hat sie, das hat Wolfgang Link mir verraten, alle Gerichte aus dem Buch zu Hause nachgekocht. Ich bin mittlerweile auch dabei. Ein Kapitel im Buch, eingeleitet von einem Text von Sarah Straub, heißt »Lust auf Süßes«. Wir haben schon darüber gesprochen, dass diese bei Menschen mit Demenz zunimmt. Wolfgang Link hat das in einigen Rezepten aufgegriffen.
In dem Buch habe ich einen Sauerkirsch-Mandelauflauf gemacht. In dem Fall ist die Hauptzutat die Sauerkirsche und Quark. Wir haben versucht, oder ich habe versucht, in der Rezeptentwicklung eben genau diese Mangelernährung, also wenn jemand jeden Tag nur Süßes isst, und womöglich dann auch den normalen weißen Zucker zu sich nimmt, dann könnte es eventuell andere Krankheiten begünstigen. Und aufgrund dessen habe ich die Rezepte so kreiert, dass sie eben in dem Fall aus Sauerkirschen, aus Eiweißpulver, aus Mandelblättchen, aus Speisequark und aus Johannisbrotkernmehl bestehen, sodass im Grunde genommen aus diesem vermeintlich im ersten Ansinnen diese Süßspeise ein eiweißreiches Gericht wird, das optisch natürlich genauso ausschaut und auch in die Nähe des Originals, wenn man so will, rankommt, kreiert. Und das wiederum ist eben förderlich für den Demenzerkrankten, um sich da ein bisschen anzupassen und da die Mangelernährung etwas aufzufangen.
Weil es so schön und lecker ist, gleich noch ein Rezept aus dem Kapitel Lust auf Süßes. Wolfgang Link hat bei der Rezeptentwicklung die Situation von Angehörigen immer mitgedacht.
Dazu gehört natürlich, dass der Angehörige nicht 5 Stunden in der Küche steht, weil die Zeit ist einfach zumeist nicht da. Aber es müssen natürlich diese Grundaspekte beachtet werden. Also das heißt für mich, die Essen, die dem Demenzerkrankten schmecken oder schmecken sollen, die dann eben der Mangelernährung entgegenwirken, die müssen logischerweise auch demjenigen schmecken, der Betreuende ist. Und deswegen ist es da eben so, dass man diese Gerichte so entwickelt, dass sie halt einfach als, ja, ich sag mal, das für die gesamte Familie funktioniert. Ich habe noch ein schönes Beispiel, und zwar viele der Demenzerkrankten, die haben ja auch schon mit Kauen eventuell Beschwerden, wenn es dann ein bisschen in das fortgeschrittene Stadium kommt. Und ich habe da drin einen Pudding entwickelt, der heißt Chia-Pudding mit Mango. Und der sieht jetzt optisch natürlich auch so aus, dass er, ja, also wenn man sich das vorstellen kann, unten ist eine Mango-Creme, die dann sehr fruchtig und auch süßlich schmeckt. Und oben drüber gibt's diesen Chia-Pudding, der in einem Glas geschichtet, wo der Patient dann dementsprechend sofort sieht, oh, das sieht aber lecker aus. Und genau so muss es eben sein. Also man muss versuchen, den Patienten, also in dem Fall den Familienangehörigen, das Essen möglichst schmackhaft zu machen, weil genau das eben häufig in den Hintergrund gerät.
Mal so am Rande, bei Torte oder Pralinen sollte man nicht päpstlicher als der Papst sein. Helga Schneider-Schelte.
Ich denke, gerade im Alter oder gerade auch, wenn jemand so Schwierigkeiten hat mit dem Essen, ist es wichtig, dass jemand isst. Und es ist nicht mehr so entscheidend, dass es die gesunde Ernährung ist. Da würde ich abwägen. Also ich plädiere jetzt nicht für ungesundes Essen, aber ich plädiere dafür, dass Menschen Lust noch haben am Essen. Und wenn es ein Kuchen ist und jemand hat Freude dran und hat Lust darauf, warum nicht?
Und manchmal kann man mit unorthodoxen Mitteln auch ein bisschen nachhelfen. Wenn das Stück Fleisch oder der Käse nur mit Süßem drauf interessant ist, warum nicht?
Wenn es gegessen wird, das ist die Hauptsache. Da kann man ja schauen, mit was süße ich an. Also ich muss ja nicht den Industriezucker nehmen, sondern Honig kann ich nehmen. Ich kann Agavesirup nehmen. Ich kann verschiedene Möglichkeiten nehmen, um zu schauen, wie bringe ich ein bisschen Süße hinein, um damit vielleicht eine bessere Akzeptanz da ist zu dem, was es jetzt gibt. Ja.
Natürlich umso besser, wenn das Essen süß und gesund ist, wie von Wolfgang Link beschrieben. Im Verlauf der Erkrankung geht es in erster Linie darum, die Energie- und Flüssigkeitsaufnahme zu gewährleisten.
Und wenn er jetzt jeden Tag Grießbrei isst, hoffentlich er isst was sozusagen. Oder auch mit Trinken, was hat derjenige immer gern getrunken? Und wenn er das weiterhin gerne trinkt, dann ist das doch gut. Also so können wir wenigstens gewährleisten, dass er oder sie genug trinkt. Ich würde es auch als Angehörige auch immer probieren, zu gucken, wie kann man nochmal in der Ernährung was verändern, mehr mit pflanzlichen Fetten zu arbeiten, mit Obst und Gemüse, klar. Aber wenn ich merke, derjenige isst das nicht oder diejenige isst das nicht und möchte es auch nicht und lehnt es ab, dann geht es eher darum zu schauen, was mag er oder sie und ja, wie kommt es dann dazu, dass genug gegessen wird, dass ich gewährleisten kann, dass nicht an Gewicht abgenommen wird, weil gerade diese Gewichtsabnahme am Anfang oder auch im weiteren Verlauf der Erkrankung kann schon massiv ausfallen.
Klar, grundsätzlich wird mediterrane Kost empfohlen. Viel Gemüse, Salate, Fisch, Olivenöl und so weiter. Aber zugleich leben wir in einem Land, in dem die meisten heute alten Menschen ganz anders aufgewachsen sind. Fleisch galt lange als Hauptkomponente einer Mahlzeit, dazu Kartoffeln und ein wenig Gemüse. Da fällt es den meisten schwer, gerade in einer Demenz, sich noch grundlegend umzustellen. Wolfgang Link hat Rezepte entwickelt, die ein wenig die Schwere nehmen, aber zugleich vertraut anmuten. Zum Beispiel eine Rinderroulade mit Spitzkohl und Selleriepüree statt Kartoffelstampf.
Also häufig ist es ja so, dass Demenz ja nicht nur die einzige Erkrankung ist, sondern da kommt ja einher zu häufig eine Mehrfachdiagnose, also Diabetes und so weiter. Und so kann das natürlich auch sofort aufgefangen werden, ja, dass man hier an der Stelle, wo man leicht einwirken kann, man hat dieses Urrezept von Roulade, also diesen Urgedanken, eine Roulade, die ganz viele der Demenzerkrankten kennen. Und da haben wir einfach versucht, oder habe ich versucht, die Kartoffel in den Hintergrund zu rücken, aber letzten Endes das Gericht gleich darstellen zu lassen, aber mit einer besseren oder mit einer positiveren ernährungsphysiologischen Bilanz.
Und hin und wieder kann man ja auch mal etwas Exotischeres ausprobieren. Ein Rezept ist mir hier besonders aufgefallen. Ich habe es auch schon ausgetestet und es ist wirklich lecker. Zum Frühstück ein Auberginen-Sandwich mit Avocado-Gemüse.
Bei dem Auberginen-Sandwich haben wir als Brotersatz die gebackene Aubergine genommen. Und die Aubergine wird vorher ausgebacken, um dann es wie ein Sandwich zu belegen. Als Sandwich in dem Fall haben wir Camembert, gekochten Schinken, eine Avocado haben wir rein. Und dann ist es auch optisch sehr schön und man kann es genauso essen wie ein Sandwich, was eine tolle Alternative ist zu dem Weißbrot oben und unten.
Sarah Straub und Wolfgang Link haben, er hat es schon erwähnt, in dem Buch darauf geachtet, dass gute, lustvolle Ernährung einfach gehen muss, leicht vorbereitet werden kann und trotzdem lecker ist. Hier beispielhaft noch ein Rezept. Schmorgemüse mit Schafskäse.
In dem Schmorgemüse sind ganz viele dieser vorher genannten mediterranen Zutaten, also Oliven, Paprikaschoten, Tomaten, Zucchini, Zwiebeln, kleines bisschen Honig. Und das wird in einer Auflaufform geschichtet und dann kommt der Feta-Käse oder der Schafskäse, je nachdem, was man lieber hat, den legt man einfach oben drauf und dann wird das Gemüse im Ofen gebacken in einer Auflaufform. Und wenn ich mir dann vorstelle, das lässt sich auch sehr gut vorbereiten, ich stelle es in den Ofen und backe das Ganze für 10 bis 15 Minuten im Ofen, nehme das raus und stelle es dann in die Mitte auf den Tisch, am besten auch noch so, dass es eine bunte Auflaufform ist. Und dann kann jeder sich von diesem Auflaufform im Grunde genommen bedienen. Deswegen finde ich das natürlich auch ein sehr schönes, pragmatisches Rezept, was alles verinnerlicht. Das heißt, wir haben die mediterrane Küche, wir haben es schnell und einfach, wir haben auch die Lust auf Essen, weil es farbenfroh und bunt ist. Und deswegen liebe ich solche Gerichte eben.
Apropos farbenfroh. Weiße Teller auf weißem Tischtuch sind schwer erkennbar und sollten vermieden werden. Gut ist es, wenn sich der Teller durch einen farbigen Rand abhebt. Eine Tischdecke mit bunten Drucken kann verwirren, deshalb ist eine einfarbige besser. Ein bunter Becher oder ein Glas mit einem farbigen Getränk ist einem durchsichtigen Glas mit Wasser vorzuziehen. Bleiben wir mal beim Trinken. Ob zu Hause oder in Einrichtungen, oft stehen die Pflegenden unter dem Druck, darauf zu achten, ob die Menschen mit Demenz genug trinken. Das kennt auch Marion Langhorst vom Alzheimer-Telefon. Wichtig für sie, Druck rausnehmen.
Also, dass man dieses Müssen weglässt, sondern beim Trinken eher sagt, boah, ich hab Durst, ich trinke jetzt erstmal ein Glas Wasser. Willst du auch was? Oder so sagt, boah, das schmeckt aber super. Möchtest du auch mal probieren? Oder probier doch mal. Also, nicht zu fragen, möchtest du trinken, möchtest du essen? Weil dann bekommt man ein Nein, ganz häufig. Sondern immer einzuladen, ja. Wenn es nicht sofort klappt, es vielleicht dann in 5 Minuten nochmal wieder zu probieren. Ich weiß, es ist immer mit sehr viel Geduld verbunden, aber Druck verursacht dann eher nur, dass es gar nicht funktioniert.
Es lohnt sich auch, genau und individuell hinzuschauen.
Oft ist wirklich dieses Gefühl, reicht die Trinkmenge aus für den täglichen Bedarf, weil ja oft auch in den Broschüren und auch im Internet gerne steht, 2,5 Liter sollten aber getrunken werden, wo man immer doch schauen muss, wie geht es meinem Angehörigen? Welches Alter hat mein Angehöriger? Was ist der Flüssigkeitsbedarf, den er braucht? Das ist individuell auch ganz unterschiedlich und kann von 700 Milliliter bis zu 2 Liter gehen. Also es hängt ja auch immer davon ab, wie aktiv bin ich, wie schwitze ich, welche Jahreszeit haben wir? Gibt es andere Erkrankungen, die zu einem höheren Flüssigkeitsbedarf führen? Also auch das muss man alles mit berücksichtigen und eben dann individuell auch entscheiden, was ist jetzt heute der Bedarf? Oder wenn dann gestern der Tag nicht gut lief und nicht genug getrunken wurde, wie können wir das vielleicht am nächsten Tag ein bisschen mit Zucken oder sonstigem ausgleichen?
Und auch bei Getränken ist es natürlich wichtig zu berücksichtigen, was den Menschen gut schmeckt und dass Süßes oftmals gut ankommt.
Wenn es nicht klappt, dann wirklich mit Säften zu arbeiten und mit Süßen zu arbeiten und zu schauen, ob das vielleicht besser hilft. Weil Wasser, manche trinken Wasser gern, aber es gibt auch welche, die trinken Wasser überhaupt nicht gern. Man kann auch alkoholfreies Bier wählen, kann man auch sagen. Ja, wenn es jemanden gibt, der immer gern Bier getrunken hat, ja, gibt es alkoholfreies Bier. Ja, vielleicht wird das besser getrunken oder eher angenommen. Oder, oh ja, so ein Bier, oh, lecker, ja. Das trinke ich jetzt mal.
Mit Alkohol sollte man vorsichtig sein.
In der frühen Phase der Erkrankung wird oft Alkohol auch vermehrt, kann vermehrt eingesetzt werden von den Betroffenen selber zur Druckentlastung, um mit dieser Situation umzugehen, mit dieser Erkrankung umzugehen. Wenn ich früher das immer schon zur Problemlösung eingesetzt habe oder zur Entspannung abends mein Bierchen, dann kann es sein, dass weiterhin abends das Bierchen getrunken wird, aber ich dann denke, oh ja, ich habe ja heute noch kein Bierchen getrunken, dann trinke ich doch noch eins und dann trinke ich noch eins. Also es kann oft dazu führen, dass die Menge sich erhöht. Und da ist natürlich sehr schwierig, mit Absprachen zu arbeiten oder zu sagen, nee, du darfst jetzt aber keinen Alkohol mehr trinken oder Alkohol gibt es jetzt nicht mehr. Oft geht es dann eher darum, wirklich vielleicht alkoholfreies Bier eher zu kaufen oder zu sagen, oh, heute haben wir nur noch alkoholfreies Bier. Oder das ist auch eine Möglichkeit, den Wein in der Flasche etwas zu verdünnen. Also solche Mittel dann zu wählen. Ich weiß, das fühlt sich immer so ein bisschen wie, oh, jetzt hintergehe ich den anderen sozusagen. Aber es sind ja keine Absprachen mehr möglich und es ist ja keine Einsicht von Seiten der Betroffenen mehr möglich. Und daher geht es eher darum, auch hier wieder mit so kleinen Tricks zu arbeiten. Wie können wir vielleicht den Alkohol etwas minimieren? Es wird irgendwann im Verlauf der Erkrankung, weil die Krankheit ja weiter fortschreitet, wird sich dieses Problem irgendwann von selber lösen, indem dann der Bedarf nicht mehr da ist. Also dieser Wunsch, was zu trinken oder überhaupt, ich möchte jetzt Bier trinken, ich möchte Wein trinken, auch der verschwindet.
Bei Alleinlebenden ist eine gute Versorgung mit Essen und Trinken oft eine Herausforderung. Angehörige berichten Frau Langhorst von schimmeligem oder anders verdorbenem Essen, das noch verzehrt wird.
Ich rieche ja auch nicht mehr dementsprechend. Und daher kommt es dann dazu, dass ich es nicht wahrnehme, wenn zum Beispiel Milchprodukte, sagt man ja immer so schön, umgekippt sind, also wenn die säuerlich werden, dann ist mir das gar nicht mehr so bewusst, sondern ich esse und trinke es trotzdem noch. Natürlich ist in dieser Generation, wenn es Nachkriegsgeneration oft auch Thema, warum? Geht doch noch? Kann ich doch noch essen? Ich schmeiß doch keine Lebensmittel weg, so in dem Rahmen. Das kann auch passieren. Aber oft ist es die Veränderung der Wahrnehmung, die dazu führt, dass ich eben Lebensmittel esse, die eigentlich nicht mehr gegessen werden können.
Hilfreich kann es sein, Essen auf Rädern zu bestellen. Das funktioniert, zumindest am Anfang der Erkrankung, gut, wenn die alleinlebenden Menschen dies wollen. Später kann es durchaus passieren, dass diese Portionen nicht gegessen, sondern eher gehortet werden.
Im weiteren Verlauf kann man, wenn Pflegegrad da ist, immer organisieren, dass zum Beispiel eine Einkaufshilfe da ist, die einmal pro Woche kommt und mit den Betroffenen eben zusammen einkauft oder allein einkauft, je nachdem, was gewünscht wird. Und das vielleicht dann auch nochmal einmal pro Tag jemand kommt und vielleicht zusammen kocht oder eben die Mahlzeiten richtet oder wenigstens eine Mahlzeit richtet. Super wäre es natürlich immer, wenn die Pflegekraft da Zeit hätte, sich da hinzusetzen oder die Haushaltskraft, aber das ist oft eben im Zeitlimit bei einem ambulanten Pflegedienst oft nicht mehr drin. Aber das wäre natürlich wünschenswert, weil das natürlich auch noch mal mehr animiert, dann zu essen.
Vielleicht kann man hier auch Ehrenamtliche, Nachbarinnen, Nachbarn finden, die beim Essen Gesellschaft leisten. Besonders empfehlenswert sind natürlich Tagespflegen.
Da gibt es ja Frühstück, Mittagessen, oft noch einen Kaffee trinken zum Abschied. Das ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache, weil gemeinsam gegessen wird. Wie gesagt, es auch immer positiv ist, gemeinsam in einer Gruppe zu essen. Und weil man da als Angehörige einfach sicher sein kann, der Tag ist auf jeden Fall gesichert. Ja, mit Trinken und Essen komplett.
Demenz muss nicht zwangsläufig dazu führen, dass man weniger isst. Es gibt Demenzformen, bei denen ist das genau umgekehrt. Helga Schneider-Schelte.
Da haben Menschen richtig Heißhungerattacken. Nicht, dass sie ein Hungergefühl haben, aber sobald sie was Essbares sehen, sind sie angetriggert und könnten den ganzen Tag essen. Also Angehörige haben mir mal erzählt, dass sie einen Kuchen gebacken hat, weil Schwiegereltern zu Besuch kamen und sie war draußen und während sie draußen waren und sie kam zurück, war der halbe Kuchen gegessen. Nicht, weil jemand jetzt was Böses will oder so, sondern weil es nicht mehr eingeordnet werden kann. Und wenn was steht, dass dann es so einen Anreiz bietet, dass es gegessen werden muss. Vielleicht manchmal, wenn wir was sehen, worauf wir Heißhunger haben, dann können wir uns auch ganz schlecht zurückhalten. Aber bei Menschen mit Demenz, es triggert so, dass es nicht die Kontrolle gibt, die wir vielleicht noch haben und sagen, okay, jetzt nicht, jetzt habe ich schon 5, jetzt reicht es. Sondern es muss dann bis zum Ende gegessen werden. Und das bedeutet dann eher, Sachen aus dem Weg zu räumen. Gleichzeitig ist bei diesen Menschen auch nicht so schlimm, wenn sie zunehmen, weil es wird eine Zeit geben, wo sie nicht mehr so viel essen können. Und dann ist es gut, wenn sie ein bisschen Vorrat haben.
Es gibt Menschen mit Demenz, die sehr viel laufen, die ständig in Bewegung sind und dementsprechend auch einen hohen Kalorienbedarf haben. Insgesamt ist Unruhe im Hinblick auf Ernährung von Menschen mit Demenz ein großes Thema.
Wenn jemand nicht die Ruhe hat, am Tisch sitzen zu bleiben, gar nicht die Ruhe hat, zu essen, sondern gleich wieder aufsteht, da geht es viel darum, andere Wege zu gehen. Also entweder ihm wirklich Fingerfood anzubieten im Gehen, ihn begleiten im Gehen, ihm immer wieder Essen, welches er in die Hand nehmen kann und dann essen kann, während des Gehens essen kann, dann anzubieten. Oder ihn auf seinen Wegen in der Wohnung immer wieder auf was hinzustellen. Auch da zu sagen, so in die Küche geht er immer wieder, also stelle ich da eine Schüssel hin. Mit geschnittenen Äpfeln oder mit fertigem Brot, was ich schon geschmiert habe, dass er einfach nur zugreifen kann und wieder was essen kann. Also da zu schauen, wie kann ich das anders gestalten.
Und wir haben dem ein Buchkapitel gewidmet, das heißt Fingerfood. Und da ist es eben so, dass man energiereiche Energy Bowls, die kann man ganz leicht selber machen. Und das ist zum Beispiel ein Tipp. Also das heißt, man muss dem Betroffenen die Möglichkeiten geben, dass er unterwegs ist. Also der läuft vorbei, sieht hier einen leckeren Teller mit seinen Energy Bowls, nimmt es in die Hand und dann kann er laufen und kann gleichzeitig eben essen.
Fingerfood ist eine wunderbare Alternative für Menschen mit Demenz, die viel in Bewegung sind, aber auch für Menschen, die mit Besteck nicht mehr so gut klarkommen. Hier würde ich gerne noch ein Gericht aus dem Buch von Wolfgang Link und Sarah Straub vorstellen, das sich prima auch als Fingerfood eignet, zum Frühstück und auch sonst.
Was ja viele früher auch immer gegessen haben, war ja dieses klassische Rührei. Und wir, oder ich habe in dieser Sequenz im Buch, dem Thema Frühstück, habe ich hier Frühstücksmuffins gemacht. Und Frühstücksmuffins sind sowohl für den Betroffenen, der gerne läuft, eine tolle Alternative, aber auch derjenige, der in der Vergangenheit gerne Eier gegessen hat Und da habe ich Eiermuffins gemacht mit bunten Gemüse, mit Frühlingszwiebeln drin. Und dazu ist es auch wiederum ganz einfach, wenn man sich vorstellt, man macht so ein Muffinblech voll mit frischem Gemüse und gibt dann gequirltes Ei und ein bisschen Kochschinken dazu, dann hat man im Mund, ohne dass man jetzt großartig Rührei mit allem Möglichen machen muss, hat man das auf einem Blech drauf.
Manchmal treten Schluckbeschwerden als Begleiterscheinung von Demenz auf. Hier können Logopädinnen und Logopäden gut unterstützen.
Manche Menschen mit Demenz vergessen einfach, wie das geht mit Schlucken. Und wenn das stimuliert wird, kann es Erleichterung bringen und Menschen mit Demenz erinnern sich wieder oder es wird wieder stimuliert und es geht leichter mit dem Essen.
Es kann sein, dass Schluckbeschwerden pürierte Kost erforderlich machen. Die sieht oftmals nicht gerade appetitanregend aus, hat eine Einheitsfarbe und verliert ihren Eigengeschmack, erst recht, wenn sie mit Wasser verarbeitet wird. Wolfgang Link hat deshalb der pürierten Kost ein eigenes kleines Kapitel gewidmet. Löffelgemüse heißt es. Er schlägt vor, das Gemüse mit eigenem gebundenem Wasser zuzubereiten, was mit langsamem Garen im Ofen gelingt. Beispiel Kürbis und Kartoffeln.
Dass man einfach in den Ofen schiebt und dann dementsprechend nur das Innere herauslöffelt. Also wie so eine Art Löffelgemüse. Und das mag ich deswegen so, weil das der Urgeschmack ist. Also beim Kürbis ist es nun mal so, dass der Kürbis dann halt einfach nach Kürbis schmeckt. Wir haben dann ein bisschen veredelt mit Tomatenmark und Creme Fraiche und nur ein bisschen Käse, sodass es tatsächlich beim Kürbis bleibt vom Geschmack her. Und genauso bei der Ofenkartoffel. Und die Leute, die dann da schon in diesen Schluckbeschwerden sind, die tun sich mit solchen Sachen, die sie im Kopf besser zusammenbringen. Ah, das ist Kürbis, das schmeckt auch. Und dann essen sie das auch mit Genuss.
Wenn die Schwierigkeiten kommen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie muss ich denn essen? Was mache ich denn jetzt mit dem Besteck? Und was mache ich denn jetzt hier mit dem Teller? Also auch dieses vor dem gedeckten Tisch verhungern zu können, wie das ja auch immer gerne gesagt wird, weil ich nicht mehr in der Lage bin, das Brot in die Hand zu nehmen und zum Mund zu führen. Oft kann es helfen, entweder, dass ich die Hand dann nehme und mithelfe, sie zum Mund zu führen, weil wenn der Mensch mit Demenz selber die Hand zum Mund führt, unterstützt das auch, dass der Mund geöffnet wird, sozusagen. Also diese Handführung führt dann in dem Moment dazu, also diese typische Bewegung, dass wie fast wie ein Automatismus der Mund geöffnet wird und damit es wieder klar wird, ach, abbeißen, ja, jetzt beiße ich ab und jetzt kaue ich. Also es ist immer gut, so lange wie möglich, dass die Betroffenen das alleine machen, weil dadurch eben so dieser nächste Impuls auch mit ausgelöst wird. Und dass die Angehörigen, ja, dass man etwas großzügiger wird, wenn es um Tischmanieren geht und sagt, ach egal, wichtig ist, dass das gegessen wird, wie gegessen wird. Und wenn es mit den Händen genommen wird, der Reis, egal. Ja, dass es nicht mehr so wichtig ist, dass jetzt alles genau so gemacht wird, wie es früher gemacht worden ist.
In einer fortgeschrittenen Phase kann es auch nötig sein, zu speziell angereicherter, energiereicher Trinknahrung zu greifen.
Entweder, dass man erst mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeitet oder dass man im Verlauf schaut, ob man eben, es gibt ja die Astronautennahrung, die dann etwas hochmolekular, also die mehr Kalorien hat und die man auch gerade am Ende der Erkrankung gibt, um dann eben die fehlenden Kalorien dadurch zu ersetzen, indem das Schlucken und das Essen gerade im Endstadium immer schwieriger wird.
Hier ist immer der Arzt oder die Ärztin gefragt. Ebenso bei dem sehr schwierigen Thema der Versorgung mit einer Magensonde, auch PEG-Sonde genannt. Dazu gibt es ethische Empfehlungen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, die wir Ihnen in die Links unter der Sendung setzen. Bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft bekommen Sie auch eine Broschüre mit dem Titel Ernährung in der häuslichen Pflege von Menschen mit Demenz. Ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Folge das Thema Ernährung bei Demenz mit seinen vielen Facetten näher bringen. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.